SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. In Deutschland gehen gerade viele Menschen für die Demokratie auf die Straße, um sie gegen das Erstarken rechter Kräfte zu verteidigen. Auch Bibliotheken, Orte gelebter Demokratie, sind Ziel eines Kulturkampfes von rechts. Und wie die sich wehren können, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir rüber in die USA. Dort finden in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Es sind Wahlen in einem zerrissenen Land, meint der frühere ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington, Arthur Landwehr, in seinem neuen Buch. Und jetzt gleich geht es nach New York. Sigrid Núñez hat einen der besten Romane über die Corona-Jahre geschrieben, meint unser Kritiker. Die Verletzlichen heißt er. Dazu gibt's Musik von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers. Punisher heißt ihr Album. Wer den Wert guter und tiefer Freundschaften zu schätzen weiß, der sollte die Bücher der amerikanischen Autorin Sigrid Núñez lesen. Immer wieder spinnt sie raffinierte Geschichten um Themen wie Freundschaft und Fürsorge. Auch Tiere, wie zum Beispiel in ihrem Roman Der Freund, eine Dogge, spielen dabei oft eine Rolle. Diesmal ist es der Papagei einer Freundin, um den sich die Hauptfigur kümmert. In einem Apartment in New York, mitten in Zeiten der Pandemie. Ulrich Rüdenauer hat Die Verletzlichen gelesen.
Sigrid Núñez erzählt in ihrem neuen Roman weniger eine Geschichte, vielmehr einen Zustand. Eine Universitätsdozentin und Schriftstellerin bleibt im Frühjahr 2020 als eine der wenigen aus ihrem Bekanntenkreis in New York zurück. Covid-19 hat die Metropole leergefegt. Wer es sich leisten kann, hat den amerikanischen Melting Pot der Pandemie verlassen, sich in ein Landhaus zurückgezogen oder in luxuriösen Penthouses verbarrikadiert. Sich vor dem Virus zu schützen, ist auch eine Klassenfrage.
Die Mittelschicht versteckt sich, während die Arbeiterklasse ihnen die Sachen bringt. Eine andere Version: Weiße verstecken sich, während schwarze und braune Menschen ihnen die Sachen bringen.
Für die Mitsechzigerin ist es ein Segen, dass die wohlhabende Freundin einer Freundin, die in Kalifornien bei ihrem Schwiegervater gestrandet ist, eine Sitterin für ihren anspruchsvollen Papagei sucht.
Ein Mittel gegen viele Krankheiten wird es genannt. Für die Linderung von Stress und Angst, als Trost bei einem Trauerfall, bei Traurigkeit und Verlust. Finde jemanden, der deine Hilfe braucht. Es waren nicht nur in Isolation lebende Menschen, die sich während des Lockdowns dafür entschieden, ein Tier zur Pflege aufzunehmen oder zu adoptieren.
Die Erzählerin zieht in das Luxus-Apartment der Bekannten, findet Trost und Erfüllung darin, mit dem Ara namens Eureka Freundschaft zu schließen, ihn nicht nur zu füttern, sondern vor allem zu unterhalten. Ein intelligentes Tier, dem Langeweile zusetzen würde. Eine Win-Win-Situation also. Eigentlich ist das fast alles, was in diesem Roman geschieht. Aber natürlich ereignen sich die eigentlichen Dinge unter der Oberfläche. Und nicht nur die Nähe zu einem Tier, sondern auch die Themen, die verhandelt werden, erinnern an Nunez' Erfolgsroman »Der Freund«. Die Verletzlichen, der Titel spielt auf die vulnerable Gruppe von Menschen während der Pandemie an, zu denen auch die Erzählerin gehört, ist ein geradezu kathartisches Buch. Es geht um das Erinnern, das Ich erinnert sich an eine gerade verstorbene Freundin, an Gespräche, an die Kindheit. Ich erinnere mich heißt ein Buch von Joe Brainard, das für die Erzählerin eine immense Bedeutung hat. Wie überhaupt Bücher und Autoren in die Verletzlichen die Sonden sind, mit denen in Themen wie Einsamkeit, Alter, Krankheit und Tod vorgedrungen wird, mit einem hellwachen, interessierten Blick, mit einer unabdingbaren Melancholie. Von Georges Perec über Joan Didion bis zu Günter Grass reichen die Referenzen, ein Lexikon der Vergewisserung, aber auch die Suche nach Erlösung von der Ungewissheit. Wenn die Gegenwart ereignislos oder absurd wird, Donald Trump lügt sich gerade durch seine Regierungszeit, übernimmt die Erinnerung. Die eigenen Archive werden nach und nach geöffnet, um zu sehen, welche hilfreichen Entdeckungen darin zu machen sind. Und dann gibt es doch noch ein Ereignis, das die Erzählerin verstört, gar aus der Bahn wirft. Ein junger, gut aussehender, höchst privilegierter College-Student, der sich zunächst um den Papagei kümmern sollte, aber dann überstürzt abgereist war, kehrt in die Wohnung zurück.
Die Wohnung ist auch groß genug für uns beide, aber es ist so anders, wenn er da ist. Er kann nichts dafür, ich weiß, aber die ganze Wohnung ist voller Testosteron. Violet lachte. Das ist das eigentliche Problem, nicht wahr? Sagte sie. Da lebst du in großer Nähe zu diesem sehr attraktiven, sehr sexy jungen Mann, eine unübersehbare Erinnerung an das, was du nicht mehr haben kannst, was du verloren hast, dieser aufregende Teil des Lebens, der jetzt hinter dir liegt und nie wiederkommt. Und obwohl es nicht sein Fehler ist, gibst du ihm die Schuld.
Durch die unfreiwillige Wohngemeinschaft bekommen das Denken und die Lage der Schriftstellerin noch einmal einen neuen Dreh, eine neue Dynamik. Möglicherweise gibt es auch so etwas wie Läuterung. Aber das wird nur angedeutet, wie dieses Buch ohnehin ein sehr subtiler Versuch ist, Außen- und Innenwelt in einem unvorstellbaren Moment abzubilden und zusammenzubringen. Ein Roman mit Handlung sollte man deshalb nicht erwarten. Anekdoten und Denkbewegungen, Erinnerungen und Zweifel, Wirklichkeitsschock und Wirklichkeitsflucht werden zu einer Erfahrung gebündelt und in einer Erzählerin verdichtet, die außerhalb der Zeit steht, wie wir in der Pandemie alle aus unserer Zeit geworfen waren. Die Verletzlichen, hervorragend übersetzt von Annette Grube, ist eines der besten Bücher, die bislang über die Corona-Jahre erschienen sind.
Das meint Ulrich Rüdenauer über den neuen Roman von Sigrid Nunez. Die Verletzlichen, erschienen im Aufbau Verlag. So we spent what was left of our serotonin to chew on our cheeks and stare at the moon. Said she knows she lived through it to get to this moment. Ate a sleeve of saltines on my floor, and I knew that I would do anything you want me to. I would do anything for you. I would do anything. I would do anything, whatever you want me to.
Viele Menschen in Deutschland haben gerade ein großes Bedürfnis, nämlich für die Demokratie auf die Straße zu gehen. Die finsteren Remigrationspläne für Menschen mit Migrationshintergrund, die auf einem Treffen von AfDlern und anderen mit bekannten Rechtsextremisten diskutiert wurden, gaben den Ausschlag. Viele denken, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um laut die Stimme gegen jene rechtsextremen Kräfte zu erheben, die die Demokratie ganz offensichtlich abschaffen wollen. Orte gelebter Demokratie, Orte der Meinungsvielfalt, des freien Ideenaustauschs, das waren schon immer die Bibliotheken. Und es ist kein Zufall, dass gerade sie vielen extremen Rechten ein Dorn im Auge sind. So werden unter anderem unliebsame Bücher beschädigt, es wird versucht, Lesungen zu stören oder rechte Schmierereien zu hinterlassen. Wie kann und soll man sich dagegen wehren? Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin hat eine Broschüre zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts in Bibliotheken veröffentlicht. Daran beteiligt war auch Simon Brost. Guten Tag, Herr Brost.
Guten Tag.
Welche besonders schweren Fälle von rechten Angriffen auf Bibliotheken in Deutschland sind Ihnen denn bekannt?
Genau, diese besonders schweren Fälle, nach denen Sie fragen, die hat es gegeben. Die hat es etwa zuletzt gegeben in München im Sommer letzten Jahres, als dort eine queere Kinderbuchlesung stattfinden sollte, die ganz massiv gestört wurde. Zum einen durch Hasskampagnen im Vorfeld, aber auch durch Mobilisierung zu Gegenkundgebung am Tag selbst bis hin zu einer versuchten Störung dieser Lesung durch die identitäre Bewegung. Andere Vorfälle hat es aber auch bereits gegeben, beispielsweise in Erlangen, wo eine Veranstaltung von Rechtsextremen gestört wurde, wo es um das Thema Hochschulen ging, wo die Referentin fotografiert wurde, eingeschüchtert werden sollte. Das sind Vorfälle aus dem letzten Jahr und wir sehen auch zuletzt beispielsweise in Berlin in der Staatsbibliothek einen Vorfall, den wir gesehen haben nach dem 7. Oktober, wo eben dort antisemitische Positionen koordiniert im Lesesaal über Bluetooth-Boxen verbreitet wurden. Also das sind besonders spektakuläre Fälle. Man muss aber auch sagen, die Fälle, die uns in der Beratung erreichen, sind häufig eher niedrigschwelliger, aber deswegen nicht weniger herausfordernd. Also es sind eher Probleme aus dem Alltag, die uns begegnen und dann herangetragen werden aus Bibliotheken. Also beispielsweise, wie gehe ich eigentlich damit um oder wie kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ausleihtresen dabei unterstützen? Oder in der Bibliothek im Umgang mit problematischen Äußerungen? Oder was muss ich etwa beachten, wenn ich jetzt nach dem 7. Oktober eine jüdische Autorin beispielsweise zu einer Lesung einladen? Was muss ich da bedenken im Hinblick auf die Sicherheit der Veranstaltung?
Wer steckt denn dahinter? Sind das eher einzelne Leute oder wird das auch von Netzwerken richtig organisiert?
Das, was Bibliotheken gerade oft betrifft, ist Teil von einer größeren Kampagne oder einem größeren Bestreben des Rechtsextremismus, was wir beobachten. Wir nennen das Kulturkampf von rechts. Und ja, das ist eine organisierte Bestrebung. Da wird auch arbeitsteilig vorgegangen von einem Netzwerk, was sich selbst als neue Rechte bezeichnet, also einen Zusammenschluss von Menschen, die eher im Publizistischen tätig sind, von Verlagen, von Medien, die dort eben ganz gezielt daran arbeiten, ein Meinungsklima zu verändern, gesellschaftliche Diskurse zu verschieben, Begriffe umzudeuten und eben auch diejenigen in den Blick und in den Fokus zu nehmen, die, wie Sie es gesagt haben, sich als demokratische Orte definieren und wo Demokratie gelebt wird, diese Orte eben in den Blick zu nehmen und zu beeinflussen.
Welche Kultur wird denn sozusagen dann im Gegenzug von den Rechten propagiert? Was stellen die sich da vor?
Das ist vor allen Dingen eine Kultur, die ganz stark auf Identitätsstiftung ausgerichtet ist. Also Kultur soll Legitimation liefern für so etwas wie eine starke, widerspruchsfreie nationale Identität, soll also positive Aspekte hervorheben, soll eben vor allen Dingen bestätigen. Und dort befindet sich eben ein rechtes Kulturverständnis in einer ganz scharfen Differenz mit einem demokratischen Kulturverständnis, was eben auch Raum dafür lässt oder sogar dazu einlädt, sich kritisch mit Gesellschaft auseinanderzusetzen, um Identität eben auch zu hinterfragen. Das macht diesen demokratisches Kulturverständnis eben zu einem Feindbild der Akteure der neuen Rechten.
Also ein sehr geschlossenes Bild von Kultur, würde man sagen, oder? Kein offenes.
Genau, es ist ein affirmatives Verständnis, ein geschlossenes Verständnis. Kultur soll eben genau das machen, was Rechtsextreme gerne anderen vorwerfen, nämlich sie wollen Kultur in den nationalen Dienst nehmen, eben instrumentalisieren. Und dort hat Kultur eben eine ganz wichtige Funktion, in dem rechtsextremen Versuch eben Einfluss zu nehmen bis in die Mitte der Gesellschaft.
Dazu gehört auch, dass in den letzten Jahren die Zahl rechtsextremer und verschwörungstheoretischer Publikationen deutlich gewachsen ist. Ich denke an Häuser wie den Kopp-Verlag oder den Antaios-Verlag des rechtsextremen Aktivisten Götz Kubitschek. Wie geht man nun in Bibliotheken mit solchen Büchern um? Man will sich ja vielleicht auch nicht direkt den Vorwurf der Zensur einhandeln, aber es sind natürlich Bücher, die man auch mit Bauchweh dort stehen hat.
Und ich denke beispielsweise der Antaios Verlag oder andere Beispiele, die Sie genannt haben, stellen sicherlich auch eine Herausforderung dar, aber aus unserer Erfahrung oder aus unserem Austausch mit Bibliotheken haben wir den Eindruck, dass nochmal eine größere Herausforderung gerade eher die Grenzfälle darstellen, also beispielsweise auch kommerziell erfolgreiche Verlage, Verlage, die gar nicht im Rechtsextremismus anzusiedeln sind, aber teilweise eben Publikationen verlegen, wo eben Versatzstücke aus dem Rechtsextremismus eine Rolle spielen. Dazu gilt, eine Position zu entwickeln. Und da ist es sicherlich vor allen Dingen sinnvoll, sich zu informieren, informiert zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Welche Verlage gibt es? Welche Entwicklung gibt es da? Welche Publikationen spielen da eine Rolle? Und dann eben auch Kriterien zu entwickeln. Also zu schauen, trägt dieses Buch wirklich dazu bei, einen ausgewogenen Bestand darzustellen? Erfüllt diese Publikation tatsächlich Qualitätsstandards, die wir auch an andere Bücher, die wir anschaffen, stellen? Das kann dabei helfen, eben einen begründeten Standpunkt zu entwickeln. Und dann eben auch diesen Standpunkt in Form eines Bestandsprofils dann auch zu definieren und umzusetzen, danach zu handeln. Da zu versuchen, Akzente zu setzen, da ist sicherlich auch sinnvoll, sich mit anderen Bibliotheken auszutauschen, mit anderen Bibliothekarinnen, die genau auch zu dem Thema arbeiten. Ich denke da beispielsweise an die Gruppe Medien an den Rändern, also Menschen, Mitarbeiterinnen aus bundesweit, aus Bibliotheken, die sich genau mit dieser Frage, wie gehen wir eigentlich in unserem Bestand mit rechtsextremen Medien um, damit auseinandersetzen, die auch offen sind für Beteiligung, und da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Sicherlich auch beispielsweise aus einer Bibliothek wissen wir, dass vielleicht, wenn man die Beschaffung über eine Buchhandlung abwickeln möchte, vielleicht auch eine Buchhandlung zu wählen, die dort auch einen demokratischen Standpunkt vertritt und das sozusagen auch gleich mit umsetzt.
Was geben Sie denn Mitarbeitenden in Bibliotheken ganz konkret an die Hand, damit sie sich gegen rechtsextreme Angriffe wie Störungen oder auch Drohungen erfolgreich wehren können?
Wir begleiten Bibliotheken im Rahmen unserer Beratungsprozesse, so wie wir das auch mit anderen Einrichtungen tun, indem wir eben erstmal versuchen, was sind eigentlich die konkreten Herausforderungen, was sind die Fragen, die dort in den Bibliotheken bestehen, und dann durchaus ganz kleinschrittig Konzepte zu entwickeln. Also welche Ressourcen sind in den Bibliotheken vorhanden? Was ist eigentlich das Ziel? Welchen Umgang wollen wir mit bestimmten Herausforderungen haben? Und dann eben daraus erstmal ein Konzept zu entwickeln, einen Leitfaden, konkrete Abläufe zu entwickeln, diese Entwicklung zu begleiten und dann auch bis hin zur Einübung der Umsetzung. Also es gibt ja ganz verschiedene Szenarien. Sie hatten es selber gesagt, Bibliotheken öffnen sich zunehmend ja auch oder verstehen sich auch als Orte der Demokratie, öffnen sich nach außen, sind Veranstaltungsorte, und da gehört es dann eben auch dazu, sich bei Veranstaltungen gerade zu gesellschaftlich aufgeladenen Themen, die möglicherweise störanfällig sind, dort eben darauf vorzubereiten, ein Veranstaltungskonzept zu entwickeln, um diese Veranstaltung möglichst störungsarm durchführen zu können. Und da begleiten wir eigentlich von Anfang bis Ende und versuchen dann möglichst konkret auf alle Herausforderungen und Eventualitäten mit den Beratungsnehmenden gemeinsam zu schauen und dafür eine Lösung zu finden.
Was glauben Sie selbst, wo liegt der wichtigste Schlüssel im Umgang mit Rechtsextremismus?
Ganz grundsätzlich ist der wichtigste Schlüssel, glaube ich, erstmal einen eigenen Standpunkt zu haben und den auch definieren zu können. Die meisten Menschen glücklicherweise definieren sich selber als Teil, ja, eines demokratischen Spektrums. Damit ist es natürlich, ist eine wichtige Positionierung, aber die muss natürlich auch gefüllt werden inhaltlich. Also was meinen wir eigentlich, wenn wir uns selber als demokratisch verstehen? Was bedeutet Demokratie für uns? Weil diese Selbstverständigung oder diese Findung eines eigenen Standpunktes es eben auch erleichtert, überhaupt erst ermöglicht, die Differenz zu dem, was man eben nicht als Teil dessen sieht, nämlich als rechtsextrem ansieht, erstmal zu benennen, zu bilden, was unterscheidet uns eigentlich von den Rechtsextremen, zum Beispiel in unserem Kulturverständnis. Warum? Und da kommen wir eben zur begründeten Abgrenzung. Ziehen wir da eine Linie und sehen da eher sozusagen etwas, wogegen wir uns wehren und verteidigen müssen und was eben nicht mehr Teil dessen ist, was wir als eine gelebte Demokratie sehen. Und ich glaube, mit dieser inhaltlichen Basis und inhaltlichen definitorischen Klarheit, das ist auf jeden Fall eine Basis und ein guter Ausgangspunkt, um dann eben auch handlungsfähig zu werden und etwas gegen Rechtsextremismus tun zu können.
Vielen Dank, Simon Brost. Die Broschüre »Alles nur leere Worte – Eine Handreichung zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts in Bibliotheken«, die kann man auf der Homepage der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus herunterladen. mbr-berlin.de. Someday I'm gonna live in your house up on the hill, and when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard. Then they're gluing roses on a flatbed. You should see it. I mean thousands. I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the door frame. I don't know when you got
gonna be just like my recurring dream. I'm at the movies, I don't remember what I'm seeing. The screen turns into a tidal wave. Then it's a dorm room like a hedge maze. And when I find you, you touch my leg and I insist. But I wake up before we do it.
1977 wurde die Autorin Iris Wolf im rumänischen Sibiu oder Hermannstadt geboren. In Siebenbürgen, auch bekannt als Transsilvanien, literarisch also gut erschlossenes Gebiet. Als Kind kam Iris Wolf nach Deutschland, aber ihre Geschichten führen sie immer wieder in die erste Heimat zurück. In ihrem neuen Roman Lichtungen erzählt sie eine Liebesgeschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckt und ihren Ausgangspunkt in der Kindheit der beiden Helden im damals noch sozialistischen Rumänien nimmt. Lev und Cato heißen sie, verlieren sich aus den Augen, finden aber nach der rumänischen Revolution von 1989 wieder zusammen. Das alles ist mit großer Sogkraft erzählt und sehr raffiniert gebaut, meint Julia Schröder.
Was verbindet die Straßenmalerin Cato und ihren Reisegefährten Lev? Warum haben die zwei einander 5 Jahre lang nicht gesehen, bevor sie ihn nach Zürich zitiert hat mit einer Postkarte, auf der nur 3 Worte standen: Wann kommst du? Und wohin muss er nun zurück, nach einem gemeinsamen Sommer des Unterwegsseins im mediterranen Gefilden? Welche Geschichte teilen diese beiden Leute Mitte, Ende 30? Was ist zuvor geschehen? Fragen wie diese ziehen während der Lektüre immer wieder soghaft hinein in das Buch. Lichtungen, so heißt Iris Wolfs neuer Roman, beginnt in der Gegenwart und entführt mehr als 3 Jahrzehnte in die Vergangenheit, ganz buchstäblich. Iris Wolf erzählt nämlich rückwärts, in Episoden, die jeweils einige Jahre länger zurückliegen. Logischerweise beginnt sie mit Kapitel 9 und endet mit Kapitel 1. Lev und Cato, stellt sich heraus, stammen aus der Maramureș, einem waldreichen Landstrich im Norden Rumäniens nahe der ungarischen Grenze, in dem unterschiedliche Sprachen und Herkünfte zuweilen in gemischten Familien zusammenkommen.
Lev hatte es nie gemocht, wenn sie ihn vereinnahmen wollten. Er verweigerte sich der Zuteilung in Deutsch oder Rumänisch. Manche setzten einen Bindestrich dazwischen, doch das kam ihm für seine Familienverhältnisse nicht stimmig vor. Er hatte eine siebenbürgische Mutter und einen rumänischen Vater. Sein Großvater berief sich auf seine österreichischen Vorfahren. Lev, eine Mischung aus all dem, fühlte sich nicht verpflichtet, sich irgendwo einzuordnen.
Die Bevölkerungsgruppen konkurrieren um ihren Status in dörflichen und städtischen Gesellschaften, deren historische Bausubstanz zerfällt, deren katholische, protestantische und orthodoxe Kirchen nur mühsam in Schuss gehalten werden. Hier mag das Ende von Ceausescu zwar seinen Sicherheitsapparat weggefegt haben, aber nicht die Erinnerung an dessen Macht bis in die Familien hinein. Viele gehen weg nach Westen. Und die Angepassten von damals sind die Karrieristen der Gegenwart. Nach und nach wird klarer, dass Cato und Lev seit Kindheitstagen verbunden sind. Nach und nach zeigt sich der Charakter ihrer Beziehung, in der es Lev früh um Liebe und Zugehörigkeit ging und Cato immer um Freundschaft und Freiheit. Erst als das Buch in der Gegenwart angekommen ist, zeigt sich, dass beides, Freundschaft und Liebe, vielleicht doch zusammengeht. Aber auch Levs frühes Trauma enthüllt sich und all die anderen Verluste seines Lebens. Zu denen zählt, dass Cato 5 Jahre zuvor das Dorf hinter sich ließ, um mit einem durchreisenden Deutschen die Welt zu erkunden.
Cato sah verändert aus. Das Dorf, das Haus, vielleicht auch Lev, waren schon aus ihren Gesten, ihrem Gesicht verschwunden. In ihren Augen stand helles, flackerndes Licht, stand Aufbruch.
Iris Wolf findet die Themen auch in ihrem 5. Roman, in der jüngeren und jüngsten Geschichte des Landes, in dem sie vor 46 Jahren zur Welt kam. Die zuweilen brutale Zeitgeschichte, gespiegelt in der Geschichte einer Familie und einer fragilen Liebe, ist erneut die Folie, auf der sie das Ineinander wie die Gegenläufigkeit von Heimatbedürfnis und Aufbruch, von Zugehörigkeit und Freiheit betrachtet. Ein aus früheren Büchern von Iris Wolf ebenfalls vertrautes Thema ist die unberechenbare Dynamik des menschlichen Erinnerungsvermögens. Hier wird es gefasst in ein Bild, das dem Roman den Titel gibt, das der Lichtungen.
In allem gab es diese Dunkelstellen, wo die Erfahrung aufhörte und die Erinnerung anfing. Etwas blieb und etwas ging verloren, manches schon im Augenblick des Geschehens. Und wie sehr man sich bemühte, es tauchte nie wieder auf. Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen. Man begegnete ihnen nur zufällig und wusste nie, was man darin fand. Die eindrücklichsten Momente, das, was sich nie verlor, gehörte einem nie alleine. Die Angst gehörte einem alleine, das Vergessen. Alles sonst, dachte Lev, bleibt nur durch andere gegenwärtig.
Die anderen sind es, die und der andere, was der Autorin auch in Lichtungen besonders schildernswert scheint, sprich die Figuren und ihre Resonanzen. Levs Perspektive ist die bestimmende, seine Träume, seine Verletzungen, seine Hoffnungen, seine Zweifel. Die Motive der anderen bleiben ihm oft rätselhaft, ja undurchdringlich. Auch lesend erfährt man davon meist nur durch die Außensicht. Dass Nähe möglich ist, wenigstens für Augenblicke, und dass aus diesen Augenblicken trotz allem Dauer entstehen kann, ist das eigentliche Wunder, von dem Iris Wolf in Lichtungen erzählt. Die Autorin ist in den letzten Jahren mit vielen bedeutenden Preisen ausgezeichnet und bei diesen Gelegenheiten als glänzende Stilistin gewürdigt worden. Ihr altmeisterlicher, dabei schwebender Ton, ihre Arbeit mit Leitmotiven und Leerstellen, ihre Befähigung, die wichtigen, vielsagenden Details aufleuchten zu lassen, hat etwas magisch Bezwingendes. Kleinere Macken und Manierismen, wie der häufige und manchmal falsche Einsatz des Demonstrativpronomens »dieser«, stören allerdings ein wenig, gerade in einem Erzählen, das so sehr aus der Sprache lebt.
Lichtungen heißt der neue Roman von Iris Wolf, erschienen bei Klett-Cotta. Julia Schröder hat ihn besprochen. Das Jahr 2024 hat gerade angefangen und das wird ein spannendes Jahr. Nicht nur in Deutschland stehen wichtige Landtagswahlen an. In den USA wird ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Und davon, wer dies am Ende wird, vielleicht wieder Trump, vielleicht nochmal Biden, vielleicht doch noch jemand anderes, davon hängt für die Welt ziemlich viel ab. Wie ist die Stimmung in Amerika? Wie geht es den Leuten dort? Was treibt sie um? Das hat Arthur Landwehr sehr beschäftigt. Er war nicht nur Chefredakteur des SWR Hörfunks, sondern lange Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington. Er kennt das Land also sehr gut und er hat mit vielen Menschen dort gesprochen. Jetzt zum Wahljahr legt er sein USA-Buch vor. Die zerrissenen Staaten von Amerika hat er es genannt. Guten Tag, Arthur Landwehr.
Ja, schönen guten Tag, Anja Höfer.
Ich würde gern mit einer persönlichen Frage anfangen, nämlich was mögen Sie an den USA besonders? Was fasziniert Sie an diesem Land, in dem Sie ja viele Jahre verbracht haben?
Ja, manchmal glaube ich, dass das alles angefangen hat während meines Studiums. Ich habe mal ein Jahr in Nordwestflorida in Pensacola studiert und das war eine so prägende neue Erfahrung für mich mit den amerikanischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, dass das wahrscheinlich mein Amerika-Bild bis heute prägt. Aber was es eben ist, ist dieses Unbeschwerte im Umgang miteinander. Ich kenne ja all die Probleme, die das Land hat, aber gleichzeitig ist es ein Leben, ein Umgang mit anderen, den ich immer als unbeschwert, frei und ja vor allen Dingen frei von Neid und ähnlichen Dingen empfunden habe. Und das mag ich an dem Land. Mal abgesehen von den wirklich tollen Landschaften und einigen wirklich sehr, sehr schönen Städten.
Unbeschwerter Umgang miteinander, sagen Sie. Ja, die Frage ist, wie unbeschwert ist der Ton denn noch? Sie nennen die Vereinigten Staaten die zerrissenen Staaten von Amerika. Es gab vermutlich immer schon mal Risse in diesem Schmelztiegel, wo sich viele Kulturen getroffen haben. Aber jetzt scheint doch die Spaltung im Land besonders groß zu sein. Wo verläuft diese Spaltung? Wie würden Sie diese Lager charakterisieren?
Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Die USA waren nie die gesellschaftlich Vereinigten Staaten. Eine Zeit, in der alle miteinander an denselben Themen und an denselben Werten gearbeitet haben, das gab es nur ganz, ganz selten. Man muss ja nur mal zurückdenken in der Geschichte. Es fing schon damit an, dass man sich alles andere als einig war, ob man überhaupt eine Revolution, die Loslösung von England wollte. Man hat dann sich zutiefst über das Thema Sklaverei zerstritten und einen Bürgerkrieg geführt, der das Land beinahe tatsächlich auseinandergerissen hätte und dann beispielsweise auch die Zeit des Vietnamkriegs. Auch das ist etwas, woran das Land bis heute leidet. Aber was wir jetzt eben heute erleben, ist nochmal etwas anderes. Das ist so ein kulturelles Auseinanderdriften. Die Frage, was sind eigentlich die Werte, die das Amerikanersein ausmacht? Wer darf das eigentlich definieren? Und wenn man hier die Trennungslinien sucht, dann findet man sie an vielen Stellen. Da ist Mann, Frau, da ist Schwarz-Weiß. Das spielt immer noch eine ganz große Rolle. Die Frage der sexuellen Orientierung, überhaupt Umgang mit Minderheiten, Umgang mit Diversität auf der einen Seite und traditioneller Umgang auf der anderen Seite. Und die wichtigste, wirklich absolut wichtigste Trennungslinie ist zwischen Stadt und Land. Da haben wir zwei wirklich auseinanderdriftende Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, die fast zu einer Sprachlosigkeit führen.
Wer steht sich denn da sozusagen als Milieu gegenüber, wenn Sie mal auf das Land schauen und dann auf die Stadt? Was charakterisiert die jeweils?
Ja, wir haben in den Städten so eine moderne, nach vorne gerichtete Entwicklung. Da spielen so Themen wie Diversität, auch neuer Umgang mit Rassismus, die Frage mit einer vielfältigen, bunten Gesellschaft eine ganz, ganz große Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir das Land, in dem man ökonomischen Untergang in den vergangenen Jahren erlebt hat und auf der anderen Seite eben festhält an amerikanischen Werten, wie man glaubt, dass sie die richtigen sind, wie sie traditionell und überkommen sind, an denen festhält. Das macht sich dann fest an Themen wie Waffenbesitz beispielsweise, Umgang mit der Religion, auch die Rolle, die die Religion im täglichen Leben spielt. Es geht um die Frage, was ist ein Mann, was ist eine Frau, woraus besteht eine Familie. Viele, die darauf bestehen, eben zu sagen, eine Familie hat einen Mann, eine Frau und Kinder zu sein und andere Formen dürfen hier keine Rolle spielen. An den Stellen geht es auseinander, abgesehen von den ökonomischen Entwicklungen, die in der Stadt eben ganz anders sind als auf dem Land. Auf dem Land, wo man sich abgehängt und auf dem Abstieg empfindet.
Was sind denn die Ursachen dafür, dass sich jetzt diese weiße Mittelschicht da gerade auf dem Land, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dass die so in eine Krise geraten ist, was ihre Identität betrifft, ihr Selbstverständnis? Es gab ja auch einen gewissen Stolz der Leute und jetzt fühlen die sich irgendwie abgehängt, auch ökonomisch. Wie kam das?
Das sind zwei Entwicklungen, die zusammenhängen. Die eine ist tatsächlich die ökonomische. Das Land hat schon seit langem die Erfahrung gemacht, dass es ausblutet. Unternehmen gehen weg vom Land und gehen entweder in die Stadt oder haben ihre Produktion nach Asien verlagert. Und das hat vor allen Dingen diese weiße Mittelschicht ohne Hochschulabschluss getroffen, die als Handwerker gearbeitet haben, die in den Fabriken gearbeitet haben und dort ganz gut Geld verdient haben. Deren Jobs sind über die Jahre verloren gegangen und das hat dann nochmal einen Höhepunkt in der Zeit der Wirtschaftskrise nach 2007 bekommen, als ganz viele Jobs verloren gingen, die nie wieder zurückgekommen sind. Und das führt eben mit dazu, dass das alte Zukunftsversprechen, das man als so amerikanisch empfindet, nicht mehr gilt, nämlich dass es der nächsten Generation besser geht als der jeweils vorhergehenden. Die weiße Mittelschicht, und das sind nicht nur die, machen aber die Erfahrung jetzt, dass ihre Kinder weniger verdienen als sie selbst, dass sie größere Probleme haben, ihr Leben zu gestalten, einen Job zu finden, noch in der Lage zu sein, ein eigenes Haus zu besitzen. Alles das, was so der Traum des amerikanischen Mittelstandes ist. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, da geht es stärker noch an die Identität tatsächlich. Da geht es eben um die Frage, was es heißt, Amerikaner zu sein, mit welchen Werten gehe ich um. Und die vor allen Dingen weiße Mittelschicht auf dem Land macht die Erfahrung, dass sie von denen in der Stadt, von Medien, von der Wirtschaft, von der Politik dort nicht ernst genommen wird. Man beschimpft sie als Hillbillies, Hinterwäldler, manchmal als Rassisten, weil sie sich an diesen traditionellen Werten festklammern. Und das schafft diese Animosität, das schafft diese Sprachlosigkeit und vor allen Dingen auch den Widerstand auf dem Land gegen alles, was aus der Stadt kommt.
Und genau unter diesen Leuten, die Sie gerade beschrieben haben, hat Donald Trump ja sehr viele Anhänger. Was macht ihn für die so attraktiv?
Das ist für mich im Buch auch eine der zentralen Fragen gewesen. Denn 74 Millionen Amerikaner haben beim letzten Mal Donald Trump gewählt. Also muss man die Frage stellen, warum? Was ist denen so wichtig? Und Donald Trump empfinden sie als ihren Schutzpatron. Das ist derjenige, der gesagt hat, ihr seid die wahren Amerikaner. Ich schütze euch vor der selbsternannten Elite der Medien, der Wirtschaft, der Politik. Ich schütze euch vor denen in der Stadt, die euch euer Leben und eure Identität nehmen wollen. Und dafür sind sie ihm sehr dankbar. Wenn ich mit den Menschen bei so Donald Trump-Veranstaltungen gesprochen habe, wenn er sie wirklich aufputscht, dann haben die hinterher Tränen in den Augen und sie sagen mir, das ist der Einzige, der noch für uns da ist, das ist derjenige, der uns schützt. Und das geht bis heute. Wenn man sich seine Reden jetzt im Vorwahlkampf anhört, dann sagt er immer wieder, ich werde vor Gericht gestellt. Aber in Wahrheit seid ihr es, die hier vor Gericht gestellt werden und ich stelle mich vor euch. Ich bin derjenige, der diese Prozesse für euch auf seine eigenen Schultern nimmt. Das hat schon fast was Religiöses und dafür aber sind die Menschen ihm so dankbar, weil sie das Gefühl haben, er ist der Einzige, der ihnen ihre Ehre zurückgibt und diese Ehre auch schützt.
Ja, Sie haben diesen Leuten wirklich gut zugehört. Das fand ich auch sympathisch an Ihrem Buch. Man spürt, dass Sie wirklich verstehen wollen, was die Leute umtreibt und warum sie so wählen, was sie wählen. Konnten Sie denn im Gespräch mit denen die Motive ein Stück weit nachvollziehen?
Ja, nach diesen Motiven habe ich gefragt. Und für mich als Reporter ist es völlig unwichtig, was ich davon halte. Also ob ich einen Donald Trump mag oder nicht, ob ich ihn wählen würde oder nicht, das geht mich nichts an, sondern ich beobachte, was die Menschen dort tun und wie sie denken. Und wenn man sich in deren Schuhe stellt, wenn man sich in deren Situation versetzt, dann beginnt man tatsächlich zu verstehen, wie die wie deren Psyche funktioniert und warum in dieser Situation so jemand wie Donald Trump sehr attraktiv ist. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Ansatz ist, um Politik zu verstehen. Oder aber auch, wenn man Rechtspopulisten wie einen Donald Trump oder wie man sie auch in anderen Teilen der Welt, in Europa findet, wenn man politisch gegen die angehen will, dann geht es nicht mit Verbot oder Ähnlichem, sondern es geht nur mit Verstehen, warum diejenigen, die sie wählen, sie denn auch wählen, wo deren Vorteil liegt und wo deren Bedürfnisse sind und sich dann mit der Politik darauf einstellen. Und um die Frage kurz zu beantworten, ja, man kann dann schon nachvollziehen, wenn jemand da auf dem Land wohnt und diese Erfahrungen macht, dass er nach so jemandem wie Donald Trump sucht, nach jemandem, der schnelle, leicht verständliche Antworten für eine sehr komplizierte Welt gibt.
Vielen Dank. Arthur Landwehr, Die zerrissenen Staaten von Amerika heißt sein Buch und ist gerade bei Drömer erschienen. You pushed me in. Now my feet can't touch the bottom of you. You couldn't have, you couldn't have stuck your tongue down the throat of somebody who loves you more. So I will SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik von Phoebe Bridgers. Am 22. Januar 1849, vor ziemlich genau 175 Jahren, wurde in Stockholm der spätere große schwedische Dramatiker August Strindberg geboren, als Sohn eines verarmten Dampfbootkommissionärs und dessen ehemaliger Magd. August hatte eine schwierige Kindheit und auch das Leben danach blieb turbulent. Dreimal war er verheiratet. Es krachte immer wieder ordentlich in seinen Beziehungen. Vielleicht auch, weil seine Meinung über Frauen recht gering war. Die Frau sei dem Mann intellektuell und moralisch unterlegen, an Raffinesse aber überlegen. Zwischen den Geschlechtern, so meinte Strindberg, herrsche ein Kampf auf Leben und Tod. Den hat er in seinen Werken sehr plastisch beschrieben. Dazu gehören Dramen wie Fräulein Julie oder Ein Traumspiel und die Autobiografie Plädoyer eines Irren. Der große deutsche Dichter und Humorist Robert Gernhardt hat August Strindberg ein schönes Gedicht gewidmet. Er liest selbst.
Ein Sonntagnachmittag bei Strindbergs. Wahnsinn, Schreie, wildes Fluchen. August, da ist Gift im Kuchen. Irrsinn, Funkeln, Widerworte. Harriet, iss jetzt deine Torte. Keuchen, Stöhnen, hartes Zischen. August, dich wird's auch erwischen. Schrecken, Schwanken, grelles Lachen. Harriet, halt, sonst sinkt der Nachen. Wellen, Spritzen, wirre Stimmen. August, tritt mich nicht beim Schwimmen. Gurgeln, Schnappen, heiseres Beten. Harriet, du hast mich getreten. Aufschauen, aufstehen, bleiche Rufe. Schaut, da ringt ein Paar am Ufer. Stutzen, setzen, leises Lachen. Ha, die Strindbergs, weitermachen.
Robert Gernhardt mit seinem Gedicht Ein Sonntagnachmittag bei Strindbergs. August Strindberg wurde vor 175 Jahren geboren.
Windows up, crocodile tears from the tap till it's clear. Drift off on the floor. I drag you to the shore, sweating through the sheets. You're gonna drown in your sleep for sure. Wake up and start a big fire in a one-room apartment, but I'm too tired to have a pissing contest. All the bad dreams that you hide, show me your.
Alle, die gerne schreiben und die schon lange auf ihren literarischen Durchbruch warten, die seien an dieser Stelle mal getröstet. Der Argentinierin Aurora Venturini gelang der Durchbruch mit 86 Jahren. Im Jahr 2007 zeichnete eine prominente Jury ihren Roman Las Primas aus. Vorher hatte noch niemand etwas von dieser Autorin gehört. Also, es ist nie zu spät. Aurora Venturini konnte ihren neuen Ruhm noch 8 Jahre genießen, bevor sie 2015 hochbetagt starb. 2022 erschien ihr ebenfalls preisgekrönter Roman Die Cousinen auf Deutsch und jetzt folgt der zweite Roman aus ihrem umfangreichen, lange unbeachteten Werk. Wir, die Familie Caserta. Eberhard Falke hat ihn gelesen.
Alles beginnt auf dem schmutzigen Dachboden eines Landsitzes in der argentinischen Pampa. Dort verbringt Sheila die meiste Zeit ihrer Kindheit in Gesellschaft einer kleinen Eule und einer exquisiten Sammlung moderner Literatur, die sie mit frühreifer Neugier verschlingt. Wenn sie dagegen von den Eltern an den Tisch des Hauses befohlen wird, benimmt sie sich gründlich daneben. Anstatt mit Messer und Gabel zu speisen, stopft sie sich das Essen mit bloßen Händen in den Mund und provoziert ihre gesittete Familie zu dem Urteil, Sheila ist ein Tier. Dieses Mädchen ist ein ganz besonderer Fall. Dasselbe gilt für den Roman Wir, die Familie Caserta und seine Autorin Aurora Venturini. Studiert in den Fächern Philosophie, Pädagogik und Psychologie, schrieb Venturini ihr Leben lang Poesie, Erzähltexte und Essays. Doch obwohl sie 1948 von Jorge Luis Borges einen Lyrikpreis entgegennehmen konnte, blieb sie als Schriftstellerin praktisch unbekannt. Als ihr Roman Wir, die Familie Caserta 1992 erstmals gedruckt wurde, hatte er, wie die Übersetzerin Johanna Schwering im Nachwort erklärt, schon eine mehr als 20-jährige Odyssee der wechselnden Fassungen und gelegentlichen Würdigungen hinter sich. Das Merkwürdigste an all dem ist aber zweifellos die Romanheldin Sheila, die vieles gemein hat mit der Protagonistin des Romans Die Cousinen, mit dem Aurora Venturini 2007 im Alter von 86 Jahren schlagartig berühmt wurde. Doch obwohl es sich bei beiden Romanen um Alterswerke handelt, kann von Abgeklärtheit keine Rede sein. Sheilas Geschichte wird für die ersten 3 Jahrzehnte ihres Lebensweges zwischen den 20er Jahren und 1955 retrospektiv nacherzählt, fast durchweg mit ihrer eigenen Stimme und das bedeutet in einem aufrührerischen Ton der jugendlichen Revolte, des Eigensinns, der ungenierten, mal frechen, mal selbstbewussten, zuweilen obszönen Offenherzigkeit. Wir, die Familie Caserta, ist ein gegen den Strich gebürsteter Bildungsroman. Er beschreibt eine Entwicklung, die von Verwilderung, Regelverstößen und antibürgerlicher Verachtung angetrieben wird. trotzdem aber im Hinblick auf die Qualifikationen in Schule und Studium sehr erfolgreich verläuft. Chela gewinnt, noch minderjährig sogar, einen Literaturpreis. Sie ist hochbegabt und allen anderen um Jahre voraus. Vor allem aber sind die Lehrmeister ihrer Widerspenstigkeit keine geringeren als die Poète Maudit, die verrufenen Dichter der französischen Bohème, von denen sie besonders den ebenfalls frühreif hochbegabten Arthur Rimbaud häufig zitiert und zu ihrem Leitbild macht. Zu Chelas Bildungsstationen gehören Buenos Aires, wo sie sich manisch in eine erste Liebe stürzt, Chile, wo sie Pablo Neruda begegnet, Paris, wo sie ihr Studium fortsetzt, und Sizilien, wo sie bei einer entfernten Verwandten nach der Vorgeschichte ihrer Familie und den Wurzeln ihrer rebellischen Weiblichkeit sucht. Sie ist nicht nur ein ungewöhnlicher, extremistischer Charakter, sondern ihr Tun und Lassen ist auch unverkennbar imprägniert von literarischen Vorbildern und einer Vielzahl von kulturhistorischen Referenzen. Wenn sich Chela bei ihren kindlichen Streifzügen plötzlich auf einer Brücke wiederfindet, die das Magische vom Alltäglichen trennt, dann wird daran erinnert, dass hier auch Elemente des magischen Realismus hineinspielen. Kurzum, Aurora Venturinis Roman bildet eine wilde, mal groteske, mal bestrickende Synthese aus persönlichen Obsessionen und literarischen Verweisen. Die Lektüre wirkt ebenso verstörend wie elektrisierend. Und auf jeder Seite erneuert sich der Eindruck, diese spät zu Ruhm gekommene Autorin ist eine ziemlich einmalige Erscheinung und eine wahrhaft überraschende Entdeckung.
Das sagt Eberhard Falke über Wir, die Familie Caserta von Aurora Venturini, aus dem Spanischen übersetzt von Johanna Schwering und erschienen bei DTV. Das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR 2 App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers und ihrem Album Punisher. Nach den Nachrichten gibt es ab 18.20 Uhr, wie immer am Sonntag, das SWR 2 Hörspiel. Heute Jan von Lothar Trolle, nach Motiven des Romans von Andrei Platonow. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl!